Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Zugeschaltet aus dem Homeoffice, der Roger Schawinski. Auch wie ein bisschen die Schlagzeilen Amerika-lastig waren in der letzten Zeit. Coronavirus ist eben nicht vorbei, bei weitem nicht, Roger.
Ja, die US-Wahlen haben ja alles überdeckt. Eine ganze Woche lang die völlige Aufmerksamkeit von der ganzen Welt auf die US-Wahlen. Alle haben dort angeschaut, nur nicht der Virus, der hat sich als Einziger nicht darum gekümmert. USA mittlerweile Höchstwert überschritten, 10 Millionen bereits infiziert, 120'000 am Tag, auch neue Höchstwert, 40 Mal mehr Einwohner als die Schweiz hat Amerika. Also das entspricht die 120'000, etwa 3'000 bei uns. Wir haben also 3-mal mehr. Also wir sind also viel schlechter unterwegs als die Amerikaner. Der Joe Biden, der Präsident-elect, hat gesagt, Covid-19 hat höchste Priorität. Heute bereits wieder eine Kommission von 12 Mitgliedern ernennen und will das viel besser und konsequenter angehen als der Donald Trump. Bei uns ist man schneller zufrieden. Alain Berset hat noch letzte Woche in einem Interview gesagt, man will vor allem den Anstieg von den Ansteckungen abschwächen. Aber das ist natürlich viel zu wenig. Es müsste massiv runtergehen. Erste Indizien gehen in die Richtung. Am Samstag im Kanton Zürich 429 Ansteckungen. Weniger als die Hälfte gegenüber am Samstag in der Vorwoche. Das hat der Regierungsrat Mario Fehr gesagt. Die genauen Zahlen für die Schweiz und Kanton Zürich, die kommen ja wie immer dann am 12. oder Viertel ab 12. Taskforce ist sehr besorgt. Spitäler kommen bald an Kapazitätsgrenzen bei Intensivbetten. Westschweiz ist extrem betroffen, aber auch der Kanton Zürich. Nur, dass wir meinen, wir sagen da draussen. Spital Bülach ist absolut voll. Alle 7 Intensivbetten sind dort beleidigt. 4 davon von Corona-Patienten. Voll auch Spital Limmental und Weitspital Zürich. Patienten müssen also im Kanton Zürich von Spital zu Spital verschoben werden. Und die Frage ist natürlich, wie geht das weiter, wenn sie bei uns auch alle Spitäler füllen? Und da müssen wir darüber reden, und zwar mit einem Experten, werden wir das als Erstes machen, einem Experten aus dem Universitätsspital, und das in wenigen Minuten. Wir werden aber auch über andere Sachen reden, erste Erfahrungen bei Schnelltest und weiter. Und darum möchten wir über die letzten Erfahrungen, die wir alle zusammen hatten, in den letzten Wochen, auch die psychischen, emotionalen, sozialen Erfahrungen, möchten wir mit unseren Hörerinnen und Hörern diskutieren, im Verlauf von diesen 2 Stunden im Talk Radio. Hier bei Radio 1.
Und unsere Telefonnummer wie immer 0842 01 01 01. Die Leitungen sind offen. Bitte anrufen 0842 01 01 01. Talk Radio zum Thema Corona am heutigen Montag, 9. November. Da nimmt uns natürlich Wunder, wie geht es euch mit dem Thema? Auf Nummer 0842 01 01 01. Aber wir reden auch immer wieder mit Experten. Und jetzt haben wir Experten am Telefon. Der Professor Hugo Sachs, Infektiologe und Leiter Spitalhygiene vom Universitätsspital Zürich. Guten Morgen, Herr Professor Sachs.
Hallo, guten Morgen, Herr Sachs. Sind Sie
guten
da?
Guten Morgen.
Ah, gut, wunderbar.
Guten
ja, wunderbar, danke. Hören wir uns nach längerer Zeit wieder einmal. Also das erste Mal die allgemeine Situation im Universitätsspital Zürich bei den Intensivbetten. Wie präsentiert sich die heute Morgen?
Ja, also die Situation ist so, dass die Fälle auf der Intensivstation zunehmen, während die Fälle auf der Abteilung mehr oder weniger stabil geblieben ist in der letzten Zeit.
Mhm. Man hat ja gehört, einige Spitäler im Kanton Zürich, Bülach, Limmental, Weiz sind bereits voll bei den Intensivbetten. Sind da Patienten von dort bereits ins Universitätsspital überführt worden?
Ja, wir schauen immer, dass die Fälle ein bisschen verteilt werden im Kanton Zürich. Das wird unter den Spitälern gemacht im Moment. Es gibt keine zentrale Stelle, die die Fälle verteilt. Und deshalb müssen wir in Kommunikation bleiben.
Funktioniert das? Also, da könnte man sich jetzt wirklich vorstellen, da könnte man das zentral organisieren.
Das wäre vorstellbar, ja. Man müsste einfach genau wissen, wo welche Betten sind, immer aktuell. Aber es ist ein politischer Entscheid, dass das im Moment nicht von einer zentralen Stelle gemacht wird.
Kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt ja auch noch Fälle, wo offenbar Anfragen kommen aus anderen Kantonen, vor allem aus der Westschweiz, aus Genf. Wie ist das bisher abgelaufen da im Universitätsspital?
Wir haben viele Anfragen aus anderen Kantonen und anderen Intensivstationen Fälle zu übernehmen. Wir dürfen das dann immer genau prüfen und in einzelnen Fällen haben wir auch Patienten übernommen, wenn dort Kapazitäten überschritten sind.
Und wie tun Sie entscheiden, welche Sie übernehmen und welche nicht?
Also erstens mal fangen Sie davon ab, wie die Kapazität rund um die Intensivstationen ist und in den Intensivstationen, die anrufen. Und weil wir nehmen natürlich vor allem die schweren Fälle und wenn wirklich Kapazitäten überschritten sind.
Der Taskforce-Chef Ackermann hat am Freitag in einer Pressekonferenz gesagt, Kapazitätsgrenzen schweizweit werden Ende dieser Woche erreicht, wenn die Fallzahlen nicht massiv sinken. Aber das verstehe ich nicht, Herr Sachs. Wenn die Fallzahlen sinken, dann will sich doch das in Spitälern in Bezug auf die Intensivbetten spätestens oder frühestens, muss ich sagen, in 2, 3 oder 4 Wochen dann massiv zeigen, weil zwischen der Ansteckung und Spitalaufenthalt gibt es doch immer die Differenz, die zeitliche.
Das ist ja so, das ist die grosse Schwierigkeit von der Pandemie, von dem Virus, dass die Ansteckung, wenn die Ansteckung der Bevölkerung stattfindet, lang geht, bis dann das durchschlägt, zuerst auf die Spitalbett allgemein und dann auf die Intensivstation, alles mit einer Verzögerung. Darum ist Steuerung wahnsinnig schwierig. Es ist wahnsinnig schwierig vorauszusagen, wie viele Massnahmen genau dann downstream ein paar Wochen später zu welchen Belastung vom Gesundheitswesen führt.
Also die Zahl der Fälle aktuell haben die Zahl hat auf die Spitalbelegung und vor allem Intensivstationen aktuell oder in kurzer Zeit keinen Einfluss. Was erwartet Sie denn? Ist die Prognose von Herrn Ackermann richtig, dass Ende Woche schweizweit Kapazitätsgrenzen erreicht werden könnte?
Es ist einfach so, wenn man zurückschaut und sieht, wie die Zahl von der Ansteckung steil angestiegen ist. Dort ist ja häufig dann gesagt worden, ja, es gibt viele, die angesteckt sind, aber keine, die ins Spital kommen, weil man das nicht richtig interpretiert, dass eben das mit der Verzögerung dann zu dem Anstieg in die Spitäler führt. Wenn man jetzt zurückschaut, wie die Kurve angestiegen ist ein paar Wochen zurück, dann ist eben, kann man daraus schliessen, dass mit dieser Verzögerung jetzt, dass wir da immer noch im Anstieg sind mit der Zahl der Intensivpatienten.
Aber auch bei den Toten, wir haben letzte Woche pro Tag bis zu 70 Tote müssen registrieren. Die Todeszahlen haben noch weitere zeitliche Verzögerung gegenüber den Intensivbetten. Muss man also annehmen, dass die Todeszahlen noch weiter ansteigen, dass wir gar noch nicht auf dem Höhepunkt sind?
Davon kann man ausgehen, ja. Leider.
Okay. Wie ist da die psychische Belastung für Ihr Personal bei so vielen Toten, die Sie da miterleben müssen? Wie ist das bei Ihnen?
Also es ist natürlich so, dass wir im Spital gewöhnt sind daran, dass gewisse Patienten müssen sterben müssen. Aber es ist schon eine außergewöhnliche Situation, dass man eine Krankheit hat, wo man jetzt zwar mehr dagegen machen als früher. Wir haben doch das Gefühl, dass es den Patienten besser geht, dass im Durchschnitt sie besser durch die Krankheit durchkommen. Aber trotzdem ist es natürlich eine gewisse Belastung, das zu sehen. Die Belastung ist natürlich noch erhöht durch die ständigen Verschiebungen von einer Abteilung auf die andere. Wir müssen jetzt die elektive Tätigkeit wieder runterfahren und das bedingt, dass Abteilungen geschlossen werden und das Personal in andere Abteilungen, andere Teamzusammensetzungen kommt und andere Aufgaben muss übernehmen. Und das ist schon eine Belastung, weil man ja gewöhnt ist, nicht mehr zu arbeiten und dann plötzlich in eine andere Situation kommt und das ein bisschen von heute auf morgen.
Wie ist das eigentlich? Sterben die meisten Leute, also das ist jetzt ein bisschen eine harte Frage, sterben die alleine? Ist niemand bei ihnen?
Nein, das schaut man natürlich schon, dass die betreut sind. Es gibt, sagen wir mal, verschiedene Situationen. Patienten auf der Intensivstation sterben. die sind nicht bei Bewusstsein natürlich, weil sie künstlich beatmet werden. Es gibt Patienten, wo sterben, weil sie entschieden haben, dass sie aufgrund vom höheren Alter und der Lebenssituation nicht mehr auf die Intensivstation würden gehen, weil sie nachher die Lebensqualität noch schlechter wäre. Und darum sterben dann je nachdem in einer begleiteten Situation. Das ist ein Teil von der Medizin, wie dann mit diesen Patienten die letzten Tage und Stunden so gut wie möglich macht.
Der deutsche Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat gesagt, man hat ja viel von Risikogruppen gesagt, hat gesagt, in Deutschland, und die Schweiz ist wahrscheinlich nicht ganz anders, sagen 30-40% der Bevölkerung Risikogruppen, nicht nur die über 60, sondern die mit Diabetes, Bluthochdruck, Übergewichtigkeit und so weiter. Würden Sie sagen, er liegt da richtig?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Da habe ich den Überblick nicht. Das kann ich Ihnen nicht beantworten. Es gibt natürlich in der Gesellschaft im Verlauf von der Zeit jetzt immer mehr Leute, die älter werden. Und insofern nimmt der Anteil über Jahre zu.
Wie ist eigentlich jetzt der Altersschnitt oder die Altersgruppe, die Sie haben, bei Ihnen im Moment auf der Intensivstation?
Das weiß ich auch nicht genau, aber es sind schon ältere Leute, die auf die Intensivstation kommen.
Okay, danke vielmals. Ganz wichtige, interessante Informationen von Professor Hugo Sachs. Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. Und viele gute, liebe Grüße an Ihrem Personal, das ebenfalls gesund bleiben sollte.
Danke vielmals.
Danke vielmals.
Allen möchte ich noch schnell sagen, dass der Virus immer noch das Gleiche ist und dass einfach immer noch die gleichen Regeln eigentlich gegen die Pandemie gelten. Nämlich Abstand halten, Masken anlegen und Hände sauber behalten.
Wunderbar, genau. Und man kann es nicht genug wiederholen. Und ich habe jetzt gerade gehört, am Wochenende im Niederdorf, Riesenbetriebe und viele auch ohne Maske. Also offenbar ist das noch nicht oder nicht mehr bei allen angekommen. Danke vielmals, Herr Professor Sachs.
Danke vielmals.
Merci.
Und da hat man auch lesen, dass jeder Fünfte offenbar wirklich auch noch 6 Monate nach der Corona-Ansteckung, dass der Spätfolgen gespürt. Also das ist ja auch noch ein Thema, das man wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt hat in der letzten Zeit.
Ja, man hat es vermutet. Heute ist ein Bericht jetzt im Tagesanzeiger auf Seite 1, wo da eine Studie erwähnt wird in der Schweiz. In anderen Ländern ist man auf tiefere Zahlen gekommen. Aber dass das eben nicht auch in der Nachwirkung eine Grippe ist, wie da die Corona-Kritiker gesagt haben, zeigt sich immer mehr auch durch diese Studie.
Ja, vielleicht haben wir jemanden, der zulässt, der Corona hatte und vielleicht immer noch nicht ganz wieder fit ist. 0842 01 01 01. Auch alle anderen Meinungen sind da bei uns willkommen im Talk Radio 0842 01 01 01. Bald halb 11 am Montag, 9. November, Talk Radio hier auf Radio 1 mit dem Radio 1-Chef Roger Schawinski, uns zugeschaltet aus dem Homeoffice, diskutieren über das Thema Corona. Und jetzt haben wir einen Mann in der Leitung, Roger, der einen Dokumentarfilm gedreht hat. Er heisst Unerhört und soll denen eine Stimme geben, die bis jetzt nicht so zu Wort kommen. Es ist der Reto Brennwald. Reto, guten Tag.
Hallo, guten Morgen.
Reto, guten Tag wohl. Also,
hallo, Jose.
Die These von deinem Film ist ja, die Kritiker werden zu wenig gehört. Panik sei unnötig verbreitet worden. Du bist mit dem, glaube ich, Anfang Sommer losgegangen und hast eben nur Leute geholt, die diese These verbreitet haben. Würdest du sagen, du fühlst dich jetzt noch wohl bei diesem Ansatz, wenn du die heutigen Zahlen und die heutige Situation anschaust?
Also ich würde zuerst einmal sagen, dass das, was du jetzt gerade gesagt hast, nicht so korrekt ist, weil der Film ist relativ breit angelegt und die Leute, die du jetzt zitiert hast, die machen einen kleinen Teil vom Film aus. Natürlich ist der Film aus einem Moment heraus entstanden, vom Frühling bis im September, und gewisse aktuelle Entwicklungen sind jetzt nicht mehr drin.
Eben, aber die Frage ist, die Entwicklung hat ja gezeigt, dass man möglicherweise, und das ist jetzt meine These, dass man auf die und die Leute, die du da reingebracht hast, stark gehört hat und zu wenig reagiert hat. Und die Schweiz ist darum vom Musterknab zu einem der schlimmsten Orte geworden weltweit in Sachen Corona.
Logisch, den Film habe ich angefangen in einer Zeit, die genau umgekehrt war, als wir jetzt erleben. Hat sich die Situation sehr schnell entspannt gehabt. Und ich habe mich von Anfang an damit beschäftigt, was ist eigentlich der Kollateralschaden von einem Lockdown. Und genau diese Frage, die diskutieren wir ja jetzt wieder vehement. Und das ist eigentlich das Zentrum und der Ausgangspunkt vom Film gewesen für mich. Und dass wir alle, und ich habe deine Sendungen gehört von der letzten Zeit ein bisschen, wo du das auch reflektierst, dass wir alle das Gefühl haben, es ist mehr oder weniger vorbei, wir können uns ein bisschen relaxen. Das ist offenbar, da haben wir uns offenbar alle getroffen.
Also das würde ich jetzt ein bisschen bestreiten. Nein, extrem bestreiten, weil wir haben von Anfang an von Maskenpflicht geredet. Wir haben von Anfang an gefordert, dass das kommt im öffentlichen Betrieb und so weiter und so fort. Aber Reto, wir kennen uns schon gut. Du bist lange Jahre bei mir Mitarbeiter gewesen. Und ich bin verschrocken, Reto, wo du an einer Demo von Corona-Kritikern aufs Podium aufgegangen bist und deine Rolle als Journalist vollständig verloren hat. Der bekannte deutsche Journalist Hans-Joachim Friedrich hat mal gesagt, als Journalist darf man sich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten. Und darum frage ich dich, welcher Teufel hat dich dort geritten, wo du dort aufgegangen bist?
Das kann ich dir gerne erklären. Ich glaube, das haben dann Haufen Leute erstaunt und das ist ein relativ spontaner Entscheid gewesen. Was ich erlebt habe, vorher schon, bevor die Demos stattgefunden haben, habe ich auch im eigenen Leben erlebt, wo ich den Film angefangen habe, ist der Umgang mit den Leuten, die kritisch sind. Dass man die Covid-Idioten bezeichnet hat. Ich persönlich wollte ein Interview machen mit der Karin Mölling. Die kennst du sicher, die hat mehrere Bücher über Viren geschrieben. Und die hat sich am Anfang zu Herrin installiert, auch vergleich mit der Grippe zu machen, worauf sie nachher quasi als Verharmloserin dargestellt worden ist. Und du weißt.
Zu Recht, ja. Natürlich. Weil es ist natürlich nicht vergleichbar mit der Grippe. Oder wie die Wissenschaft. Nein, aber warum bist du dort aufgestiegen?
Das
ist die Frage.
Genau. Weil ich das Gefühl habe, es ist nicht in Ordnung, wie man mit diesen Leuten umgeht. Weil das sind, ich bin an diesen Demos ja gefilmt und habe mit den Leuten geredet, die im Publikum gestanden sind, unten dran. Und die haben mir alle gesagt, super, dass sie einen Film machen zu dem Thema. Wir fühlen uns nicht ernst genommen. Wir sind hin und her gerissen von den Medien, von den Informationen, die wir rüberkommen. Und wenn du schaust, was ich auf dieser Bühne gesagt habe, ich habe im Grunde noch zwei Sachen gesagt. Ich habe ein Plädoyer gemacht für Meinungsvielfalt und für Eigenverantwortung. Und ich habe das spontan gemacht und ich finde nach wie vor, dass das auch okay war.
Ich finde das nicht okay und ich glaube gerade, dass ihr ein riesen Sprachrohr bekommt, du auch im Schweizer Fernsehen, in allen Medien, bist auftreten, aber eben das Gefühl gehabt, man muss denen Platz geben und haben sehr viel Platz bekommen. Aber zum Thema Intoleranz, du hast ja bei der Premiere erlebt von deinem Film, wie die Leute, die dort im Saal waren, vor allem Corona-Kritiker und Corona-Lügner, die sind nicht sehr tolerant umgegangen. Das Gegenteil ist der Fall. Wie hast du dich dort gefühlt, Reto?
Ja, das stimmt. Das habe ich nicht in Ordnung gefunden und von dem distanziere ich mich auch. So kann man nicht diskutieren miteinander. Aber in dem Saal sind 950 Leute gesessen und sehr, sehr viele Leute. Der überwiegende Teil sind hoch interessiert gewesen, haben eine anständige Diskussion geführt. Und dann hat es ein paar gegeben, die unanständig gewesen sind, die auch die Maske nicht angezogen haben. Das finde ich jenseits.
Eben, aber du hast ja dort vor allem Leute angezogen, die Wissenschaft ablehnen, darunter auch Verschwörungstheoretiker, und bist dort ihr Held oder ihr Mann, der ihnen eine Sprache gibt. Wie fühlst du dich da dabei, Reto?
Lustig, dass du jetzt etwa zum dritten Mal fragst, wie ich mich fühle, Roger.
Doch, ja, genau.
Du kennst mich doch sehr gut. Du weißt, dass ich immer einen sachlichen Zugang gelegt hat zu den Themen. Und wenn du anschaust, was ich geschrieben habe, seit dem Frühling, ich habe auch Interviews gemacht in den sozialen Medien mit Leuten, ich habe nie etwas verharmlost. Ich bin selber immer sehr vorsichtig gewesen. Ich habe von Anfang an geschrieben, wir müssen uns extrem vorsichtig verhalten. Und ich habe das ja an verschiedenen Orten gesagt. Ich bin einer der Ersten gewesen, der eine Maske angezogen hat bei uns in Migros, oder bin ich komisch angeschaut worden. Ich habe keine Hand mehr geschüttelt. Also mir kannst du nicht den Vorwurf machen, ich sei ein Skeptiker oder ein Verharmloser.
Darum frage ich mich auch rund, wo der Film gemacht ist. Und einer von den Gründen, ich habe mir das überlegt, wieso macht jetzt der Reto? Er hat jetzt keinen Auftrag mehr, er kann keine Podiumsdiskussionen mehr machen. Also muss sich etwas einfallen lassen, etwas, was niemand sonst macht. Also ist er auf den Thesenfilm gekommen. Und vielleicht, um sich dann auch weitere Aufträge im KMU-Bereich zu holen, wo Leute das Gefühl haben, oh, der Reto, der ist auf unserer Seite. Und so ein bisschen vorbereiten, sich auf die Nach-Corona-Zeit.
Nein, das stimmt so nicht. Ich habe, wie gesagt, ich habe lange bevor ich die Idee hatte, für den Film, ich habe ja einmal im Monat eine Fernsehsendung, ich habe in zwei Fernsehsendungen das Thema gemacht, sehr ausgewogen in meinen Augen, aber einmal im Monat hat mir nicht mehr gelangt. Es ist so wahnsinnig viel Informationen sind auf uns eingeprasselt, man hat die Zahlen nicht richtig können interpretieren, es war ein grosser Durcheinander bei diesen Zahlen.
Sagen vor allem Kritiker, sagen immer, man weiss nichts, man versteht nichts. Und man hat immer, am Anfang hat man so wenig gewusst, man hat immer mehr gewusst und weiss auch jetzt immer mehr. Und das Resultat, wie wir sie jetzt haben, wir haben vorhin mit dem Professor Hugo Sachs geredet, du hast die Zahlen gehört, Todeszahlen 70 pro Tag, das sind über 2000 im Monat. Und der Herr Sachs sagt, es wird noch ansteigen.
Genau. Also du hast mich gefragt, warum ich den Film angefangen habe. Es hat eine Zeit gegeben, zwei Wochen, drei Wochen nach dem Lockdown, wo ich mich anfange an fragen, wie lange soll das gehen und was werden da für Kollateralschäden angerichtet. Und dann, so um Ostern herum, hat unsere Direktorin vom Spital in Zollikerberg gesagt, es sei Zeit, zurück zum Normalbetrieb zu gehen. Sie sagen zum Teil in Kurzarbeit und Spitäler sagen leer. Und der R-Wert, das weisst du, die grosse Diskussion um die Ansteckungsrate, ist vor dem Lockdown oben runtergekommen. Und da muss man sich doch als...
Weil die Leute sich dort schon vorsichtig verhalten.
Richtig. Ja, genau.
Genau. Ja, aber der Lockdown ist ja vorbei und... Ja, der Lockdown ist vorbei gewesen und dann hat man alles aufgemacht auf ein Touch und dann ist der Sommer gekommen und dann haben wir 15 oder 20 gehabt, dann ist es 100, dann 200, dann ist es 1000 und jetzt ist es 10.000.
Ja, aber Roger, du bist auf Ibiza geflogen. Du bist, an der Premiere gewesen oder an einer Vorstellung von der Drittligasse in der Altstadt. Da sind die Leute normal gesessen, ich auch, ohne Maske, draussen. Ich bin nicht gekommen reisen, im Fall. Ich habe mich vorsichtig verhalten. Aber wir haben das Gefühl gehabt, es ist Zeit, dass wir wieder zurück zum normalen Leben gehen.
Reto, ich muss dich korrigieren. Ich bin der Drittligasse. A, ich habe eine Maske angehabt. B, habe ich links und rechts den Platz frei gehabt. Die meisten Leute haben das dort nicht gehabt, offenbar du auch nicht. Die sind dann auch noch an eine Premiere 4 gegangen in die Bodega. Bin ich auch nicht gegangen. Nein, ich habe mich vorsichtig verhalten. Und in Ibiza übrigens sind Zahlen tiefer als in der Schweiz. Okay, also einfach um das noch zu sagen. Und ich bin seit Wochen jetzt auch wieder im Homeoffice, weil ich mich da auch zu dieser Risikogruppe zähle und versuche, dass wir uns alle vorsichtig verhalten, so wie wir es vorher auch vom Herrn Professor Sachs gehört haben. Aber danke vielmals, dass du dich dem Interview gestellt hast und dass wir da in aller Ruhe, oder wie das geht in dieser Zeit, da darüber können reden und alles Gute, gell?
Ja, sicher gerne.
Hey, du, bleib gesund, gell?
Ja, du auch, Roger. Verhalten wir uns
vorsichtig. Okay, ist gut.
Danke.
Tschüss.
Ciao. Reto Brennwald, der Regisseur vom Film, vom Dokumentarfilm Unerhört. Vielleicht habt ihr den gesehen. Was haltet ihr davon? Leute da, 0842 01 01 01, unsere Telefonnummer da direkt ins Studio. Corona Talk Radio auf Radio 1 am heutigen Montag, 9. November. Am Mittag erwarten wir die nächsten Zahlen. Da sind wir gespannt, was auf uns zukommt. Aber eben, es gibt viel zu diskutieren. Was man immer wieder sieht und gehört, sind vor allem in den sozialen Medien viele Kulturschaffende, die sich jetzt engagieren, die natürlich jetzt kein Einkommen mehr haben und wo da um die Existenz ringen. Einer, der nicht so laut ist in der Öffentlichkeit, aber natürlich auch betroffen, der Comedian der Claudio Zuccolini. Ihn haben wir jetzt in der Leitung. Guten Morgen, Claudio.
Guten Morgen,
Claudio.
Ja, Sally Roger, herzlich willkommen.
Sally, hören wir uns wieder einmal. Wie geht es dir in der Zwischenzeit? Ich meine, du bist einer, der so richtig auf dem Lauf war. Alles wunderbar. Und jetzt, seit längerer Zeit, gar nichts. Und es dauert wahrscheinlich noch länger. Also du musst jetzt sicher mit dem auseinandersetzen. Du musst jetzt eine Mittel- und Langzeitplanung machen. Wie sieht die bei dir aus, Claudio?
es ist noch relativ schwierig, um das zu sagen. Also im Moment, ich habe eigentlich recht viel Glück gehabt, das Jahr muss ich sagen. Ich bin nach dem ersten Lockdown, habe ich ziemlich schnell können spielen. Ich durfte im Opernhaus Zürich spielen.
Und das du, wie ist das gewesen?
Ja,
wie ist das gewesen? Im Opern, Zucco im Opernhaus. Also entweder ist der Zucco so gewaltig oder das Opernhaus ist am Ende, oder?
Es ist, glaube ich, beides gewesen. Also wir haben, ich habe es wahnsinnig genossen. Es ist etwas vom Schönsten, was ich je haben dürfen machen. Und es ist wirklich alles ein Zufall. Aber das ist auch das, was in dieser Zeit immer wieder passiert. Das ist so die Situationen, wo du das Gefühl hast, es passiert gar nichts mehr. Da kommen von irgendwo kommt etwas. Also da darf man die Hoffnung, glaube ich, nicht aufgeben. Und durch das konnte ich in der Sommertouren eigentlich recht gut spielen. Ich habe sogar letzten Samstag noch dürfen spielen vor 200 Leuten in Liechtenstein. In Liechtenstein ist das
was?
Ein bisschen anders. Jawohl.
Skandalös.
Ich habe auch gesagt, es sind sehr wahrscheinlich von diesen 10'000 sind 9'500 aus Liechtenstein und 500 aus der Schweiz. Nein, aber es war gewaltig gewesen und ich merke einfach, dass die Leute wahnsinnig Freude haben, wenn sie dürfen, etwas schauen. Die wollen kommen. Es gibt viele, die sagen, ist mir zu gefährlich oder so. Aber wir haben ja eigentlich relativ, also wir haben praktisch keinen Skandal gehabt im Theater die letzten Monate. Von dem her ist das halt schon ein bisschen deprimierend, dass wir nicht mehr spielen können.
Ja gut, man kann es ja mit 3/4 der Fälle nicht nachvollziehen, wo es passiert ist. Aber machst jetzt du auch aktuell, wenn du jetzt da noch auftrittst oder auftreten bist, machst du auch Corona-Sprüche?
Nicht wirklich so, dass ich, weil man sieht alles in den sozialen Medien, 1000 Bildchen und lustige Sachen und so. Das habe ich nicht so Lust. Aber ich kann im Programm mit ein, zwei Sätzen zu den Themen halt immer auf das verweisen. Und das
zum Beispiel, kannst du uns die da mitteilen?
Ja, sie haben zum Beispiel, ich erzähle, dass ich 20 Jahre geheiratet bin und sage dann unter anderem, wir haben super gehabt miteinander, auch während dem Lockdown daheim, weil nach 20 Jahren hast du Social Distancing auch drin. Oder? Das ist zum Beispiel.
Okay.
Man kann das immer so ein bisschen mit ein, zwei Wörtern kannst das, aktualisieren. Und, aber ich möchte da jetzt nicht irgendwie ein Corona-Programm machen, in dem Sinn, dass ich finde, man hört so viel und es ist auch ein bisschen ermüdend.
Es kommen aber immer mehr Einschränkungen, auch wegen diesen Zahlen, die ja erschreckend sind. 2700 auf 100'000 Einwohner in 14 Tagen im Kanton Genf, im Wallis 2500, im Kanton Zürich 842, tönt nach wenig, aber wir wissen immer noch, glaube ich, dass der Grenzwert mal bei 50 war. Und jetzt sind wir also 14 Mal höher und im Wallis, das ist einfach stratosphärisch. Das heisst, es kommt immer näher auf uns zu, im Tessin nur noch 5 Leute dürfen sich treffen. Also das heisst, dass es eben auch im Liechtenstein, wo ja vieles möglich ist, was in der zivilisierten Welt sonst verboten ist, wahrscheinlich nicht mehr weitergeht. Was heisst das jetzt für dich?
Ja, für mich hat es halt einfach die Ungewissheit im ersten Mal, im Frühling hat man das Gefühl gehabt, ja, es ist ein bisschen absehbarer gewesen, es hat auch einen Termin gegeben, den gibt es jetzt nicht mehr, ich weiss nicht, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes, vielleicht heisst das auch, du, wenn wir einen Termin geben, dann finden alle auch wieder blöd tun nachher und vielleicht will man das jetzt einfach offen behalten. Aber ich habe wirklich gemerkt, dass die Hoffnung nicht aufgeht, weil ich habe so viel Glück gehabt, ich habe nicht dafür jetzt eine neue Sendung noch machen mit dem Nick Hartmann und durch das habe ich einfach so ein bisschen ein Parallel Schiene, plötzlich kommen neue Sachen nebendran und ich bin, ja, was wollen wir machen? Wir können jetzt daheim einfach deprimierend rumsitzen oder halt, so wie es geht, halt gleich noch am Leben teilnehmen und das will ich auch machen.
Ein aufgestellter Zuccolini an dem trüben Montagmorgen, finde ich grossartig. Ja, danke vielmals. Weiterhin alles Gute.
Danke vielmals und bleiben gesund. Das muss man jetzt auch wieder sagen, gell? Immer wieder.
Absolut. Immer das sagen, Zucco, bleib gesund und die ganze Social Distancing Familie, gell?
Ja, tue ich machen, gell? Alles Gute.
Gut.
Tschüss
zusammen. Danke, ciao. Zuccolini, der Comedian. In der nächsten Stunde wollen wir in unserem Talkradio mit dem Lorenz Schmid vom Apothekerverband reden, weil die Schnelltests, die sollten ja jetzt langsam greifen. Hast du da schon mal etwas gemacht in die Richtung? Bist du schon mal in eine Apotheke gegangen?
Nein, aber ich überlege mir es natürlich und will genau wissen, soll ich gehen, wenn ich nicht symptomatisch bin, also kein Symptom habe? Ist das sinnvoll, jetzt wo ja die Testkapazität massiv hochgefahren werden soll, von 30'000 auf 80'000 pro Tag? Oder soll man das sein? Soll man das denen überlassen, die wirklich Symptome haben? Wie ist es mit dem Zahlen? Müssen alle zahlen oder muss niemand zahlen? Oder nur die, die eben Symptome haben? Und wie ist die Schulung bisher angelaufen vom vom Apothekenpersonal in den letzten Tagen? Da wollen wir wissen von dem Mann, der da am besten Bescheid weiss, eben vom Lorenz Schmid.
Und dann wollen wir noch mit dem Hans-Ulrich Lehmann diskutieren. Er ist SVP-Politiker und er ist vor allem auch Gastronom. Und wenn man so seine Newsletter, die an Kunden rausschickt, liest, dann merkt man, er hat ein ganz grosses Problem mit Masken tragen. Natürlich einerseits finanziell, weil da die Zahlen zurückgehen von den Kunden und andererseits wahrscheinlich auch irgendwie persönlich. Da wollen wir mit ihm selbstverständlich auch diskutieren, wie er das genau meint. Und wir wollen euch Gelegenheit geben, eure Meinung zu kundzutun, da bei uns im Talkradio auf Nummer 08 42 01 01 01. In 10 Minuten gehen wir in die News und dann sind wir wieder zurück. 08 42 01 01 01.
Radio 1 Talk Radio mit dem Roger Schawinski und dem Marc Jäcki. Rufen Sie an und diskutieren Sie mit auf 08 42 01 01 01.
Roger, wir haben gehört in den News, auf der einen Seite im Altersheim zu wenig Personal, in den Spitälern zum Teil zu wenig Personal, auf der anderen Seite bei den Baustellen, wo offenbar die Hygienemassnahmen überhaupt nicht eingehalten werden. Also da ist irgendwie so eine komische Stimmung in der Bevölkerung. Man macht nicht so wahnsinnig gut mit.
Ja, ich glaube, der klarste Beweis ist die letzte Meldung, die wir gehört haben. Wieder ein Eishockeyspiel ist abgesagt worden. In Deutschland, in England. Fußball kann stattfinden bei euch. Immer wieder Spiel abgesagt, eben weil man Leute positiv getestet hat. Und das zeigt, wir haben es einfach weniger im Griff. Sogar beim Spitzensport sind wir nachlässig und lassen Sachen zu und haben zu hohe Zahlen. Und das schlägt sich dann auch dort nieder. Also alle, die jetzt in Corona müde sind und sagen, ich kann es nicht mehr hören, ich will es nicht mehr hören, man muss das zur Kenntnis nehmen. Unser normales Leben kann bei diesen Zahlen, auch wenn sie ein bisschen runtergehen oder wenn sie sogar auf die Hälfte runtergehen, dann ist es immer noch massiv zu hoch, kann so nicht weitergehen. Und mit dem müssen wir uns auseinandersetzen und das ist schwer und das fällt mir auch schwer, wenn ich da zum Fenster rausschaue. Es kommt dann irgendwie, vielleicht irgendwann mal ein bisschen Sonne, aber es sieht im Moment ein bisschen trüb aus, ja.
08 42 01 01 01, eure Meinung interessiert uns. Diskutieren mit dem Radio 1 Chef Roger Schawinski hier im Talkradio auf 08 42 01 01 01.
Radio 1 Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 08 42 01 01 01.
Und haben wir Radio 1 Hörer Yvonne in der Leitung. Guten Tag, Yvonne.
Guten Tag.
Salut Yvonne, guten Tag.
Was ich wollte sagen, also ich komme mir ein bisschen verarscht vor vom Bundesrat, weil wir müssen so konsequent sein und die Grenzen sind offen, sie können reinkommen über Grenzen. Und wenn ich gerade sage Genf, warum hat Genf so hohe Zahlen, dann kommen sie von Frankreich rein, dann muss man sich vielleicht auch mal überlegen. Und in der ersten Welle sind immer Flüger gekommen von der Katar, von Afrika. Also man bringt auch Flüchtlinge rein. Und wir Schweizer, wir halten uns dran und der Bund, wo haltet der sich dran?
Also, das mit Genf und der Grenze, das ist tatsächlich ein Thema. Wir haben es ja im Tessin früher. Ja. Aber aus Katar kommen keine Flüchtlinge und aus Afrika auch nicht. Flüchtlinge, die kommen nicht mit dem Flugzeug. Also das ist sicher nicht das Thema. Und Tatsache ist jetzt, wo wir müssen das sehen, Genf ist massiv höher. Aber auch Zürich ist sehr hoch. Wir haben immer noch viermal mehr als Deutschland. Also wir müssen eigentlich dankbar sein, die Deutschen, dass sie uns reinlassen und nicht umgekehrt.
Ja, also, sorry, ich habe Nachbarn da, die gehen jede Woche gehen die auf Deutschland, die sind in der Ferien gewesen, dann gehen sie wieder auf Deutschland, also irgendwo. Und das mit der Katar, das stimmt, das sind Flüchtlinge, die kommen von der Afrika. Schauen wir mal Deutschland an. Deutschland bringt jetzt auch Flüchtlinge rein. Also irgendwo, ich weiss nicht.
Aber das Entscheidende, Yvonne, ich glaube, es ist schwer für uns alle.
Ja,
wir müssen
schwer,
das einfach
ja.
Irgendwie. Nein. Der Virus ist jetzt bei uns. Der ist jetzt da. Und wir haben 842 auf 100.000 im Kanton Zürich. Grenzwert ist 50. Wir müssen das runterbringen. Das müssen wir schauen. Wir müssen bei uns runterbringen, in erster Linie.
Aber wie willst du das runterbringen? Beispiel Urdorf. Was war Urdorf bei diesem Flüchtlingscenter? Alles gesperrt. Flüchtlinge, die gekommen sind, infiziert sind von diesem Virus. Also bitte, also, da muss der Bund auch in der Schweiz auch Sorge haben. Aber ich sehe das nicht, dass die das machen.
Okay, ja. Das ist die Meinung von der Yvonne. Danke vielmals.
Ja,
Flüchtlinge sind schuld, der Bund ist schuld, wir selber sind eigentlich Opfer. Aber wenn wir schauen, wer wir sonst noch dran haben, Marc?
Wir haben da die Einhörer Tina in der Leitung. Guten Tag, Tina.
Guten Tag, Tina.
Tina, Sali.
Jawohl, Sali. Ich wollte sagen, bei uns im Haus wird der Lift erneuert. Und da arbeiten 2 bis 3 Leute, die arbeiten im Liftschacht drin, haben keine Masken an. Ich selber bin seit dem Februar im Homeoffice, bin extrem drauf, zum schauen, dass ich nicht viel Kontakt mit den Leuten komme, wenn ich selber zu der Risikogruppe gehöre. Und für mich ist die Frage, wem kann ich anrufen und das melden? Also, ich habe das Gefühl, unsere Verwaltung kümmert sich da nicht gross drum. Wie auch der Hausrat und so läuft selber ohne Maske rum. Gibt es da eine offizielle Stelle? Könnt ihr mir da allenfalls weiterhelfen, wo ich das kann melden?
Ich glaube nicht in dem Sinn, aber ich frage dich jetzt etwas klar. Bist du zu denen gegangen, zu diesen Arbeitern, und gesagt, warum ziehen die keine Masken an?
Ja, da wirst du noch blöd angeschaut und blöd angemacht. Und weisst, ich muss dir sagen, ich habe keine Lust, mit irgendwie 3 kräftigen Männern in den Streit zu geraten und dann am Schluss komme ich noch irgendwie ein Pust ins Gesicht oder so. Über da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, weil ich merke, die Leute sind extrem, sage ich jetzt mal, aggressiv unterwegs, wenn man es auf so Sachen anspricht.
Also Pust ins Gesicht gegenüber Damen, da gibt es jetzt keine Fälle, die gemeldet worden sind. Also wenn also wirklich, aber nein, die Frage ist, wenn du diese angesprochen hast, haben doch sie irgendetwas gesagt. Was haben sie dir gesagt?
Ja, sie haben mich blöd angeschaut, nicht gross etwas gesagt. Und ich bin dann weitergelaufen, weil es mir eben zu blöd war. Wenn ich muss sagen, eigentlich kannst du fängst jeden Tag, könntest auch auf der Straße oder so. Ich mache jeden Mittag auch meinen Spaziergang, wo ich bei uns hinten in den Wald rausgehe. Und wir haben einen grossen Platz, wo man kann sagen, wo so die Leute Sport treiben, wo auch ein Kinderspielplatz ist. Auch da, weisst du, ich sage ich dir, da hat es einen Haufen Leute, die sich sehr nahe kommen und keine Masken haben. Und du siehst, dass das nicht eine Familie ist, die miteinander unterwegs ist, sondern mehrere Haushalte. Und darum sage ich einfach, ich habe einfach Mühe im Sinne, dass man muss sagen, du darfst schon kaum mehr jemanden darauf ansprechen, weil du nicht weisst, wie die Leute darauf reagieren. Obwohl der Bundesrat eigentlich Empfehlungen rausgibt, eben, man soll vorsichtig sein und Abstand wahren, oder?
Genau, Empfehlungen sind das eine, Vorschriften sind etwas anderes. Der Hausarzt haben wir noch irgendwie auch noch gehabt.
Ja.
Hast du mit ihm geredet?
Nein, mit ihm habe ich jetzt noch nicht geredet, aber ich sage einfach, er läuft selber ohne Maske umeinander, oder?
Mhm,
und
vielleicht solltest du mal mit ihm reden.
Auch tagtäglich zu tun.
Mhm. Okay, also ein Bericht direkt von der Corona-Nicht-Maskenfront von der Tina. Danke vielmals, pass auf und bleib weiterhin gesund.
Danke
Tina.
Gleichfalls, merci.
Danke vielmals, tschüss Tina, danke für das Telefon. Wir gehen weiter zum Alessandro in wenigen Augenblick. Zuerst reden wir mit dem Lorenz Schmid vom Apothekerverband. Das sind ja die Schnelltests, das Thema gewesen, wo wir das letzte Mal mit ihm geredet haben. Das war nicht am News gewesen. Jetzt hören wir mal, wie es heute ist. Guten Tag, Schmid.
Guten Morgen.
Grüezi, Herr Schmid. Sie haben ja erste Erfahrungen gemacht mit diesen Schnelltests bereits, persönlich. Können Sie uns kurz erzählen, wie das abgelaufen ist?
Ja, wir haben sehr viele Anmeldungen und sehr viele Anrufe. In der Anrufe müssen wir zuerst einmal herausfinden, ob der Schnelltest jetzt wirklich Sinn macht oder nicht. Das ist ein sehr wichtiges Aspekt, oder?
Das ja, aber was heisst, können Sie sagen, was ist das Kriterium, ob es Sinn macht oder nicht?
Da läuten uns Leute an, die null Symptome haben, die irgendwie vor 2 Tagen irgendjemand getroffen hat, wo in einer Quarantäne innen sitzt und so weiter und so fort. Da macht ein Test einfach keinen Sinn. Der wird negativ ausfallen, oder? Es macht erst Sinn, einen Schnelltest zu machen, wenn man wirklich auch Symptome hat. Und ich finde auch, es dürfen nicht nur einfach nur ganz leichte Schnuppen oder Hüsteler sein oder so, sondern es müssen wirklich Krankheitssymptome sein, dass ein Schnelltest Sinn macht, herauszufinden, ob die Symptome Corona-bedingt sind oder einfach eine normale Grippe oder eine andere
Erkältung. Aber sollen wir das sofort machen, wenn man erste Symptome hat oder vielleicht noch 2-3 Tage warten?
Also wenn man Symptome hat, dann kann man wirklich relativ schnell daran denken, dass man jetzt den Test macht, weil man könnte ja dann zum Ausscheider werden unterdessen.
Wie groß ist die Chance, dass man das machen kann, wenn Sie sagen, Sie haben sehr viele Anmeldungen, Angebote, Nachfragen? Wie sieht es im Moment aus?
Ja, die Nachfrage ist noch grösser als das Angebot, aber wir schauen, dass eigentlich jetzt die Nachfrage sich vernünftig definiert und nicht einfach jeder mit nichts kommt. Und darum haben wir schon an den Telefon von Leuten, die anrufen, wenn sie können vorbeikommen und ob sie können vorbeikommen, haben wir schon relativ viele Leute, die wir können auch gut beraten können, dass sie eben nicht vorbeikommen, weil es ihnen keinen Sinn macht.
Sie haben ja gesagt, das Personal muss geschult werden. Wie ist es bei Ihnen abgelaufen?
Ja, wir sind jetzt, wir haben im Kantonalen Apothekerverband 150 Personen geschult jetzt die letzte Woche. Das heisst, wir werden jetzt im Verlauf dieser Woche mit 58 Apotheken auch können anfangen im Kanton Zürich. Zum guten Glück sind jetzt auch Schnelltests unterdessen geliefert worden, oder? Sie sind lieferbar. Der Bund hat ja versprochen, ab dem 2. zu liefern. Wir haben jetzt am letzten Freitag die erste Lieferung bekommen.
Wie groß ist die gewesen?
Ja, wir haben da doch 300 Tests bekommen. Das reicht für die nächsten.
Tönt nicht nach viel. Aber wie sicher sind eigentlich die Tests? Gut. Wie hoch ist die Fehlerrate? Und zwar falsche positive und falsche negative. Was wissen Sie über das?
Ja, 95% sollte Sensitivity sein. Also, das heisst, ich verwutsche 95% von 100%, die positiv sind, verwutsche ich. Wie viel das falsch positiv sind, das wissen wir noch nicht. Das ist aber beim Schnelltest sind das sicher sehr, sehr wenig. Also wir werden dort wahrscheinlich mehr falsch negative haben.
Das heisst, schauen wir noch mit der Rechnung. Ja, pardon.
Leute, die positiv sind, die wir einfach nicht verwutschen. Aber vielleicht sind es auch nicht, sind es auch nicht grosse Ausscheider, oder? Das heisst, sie sind zwar positiv, aber sie werden niemand anders anstecken. Somit sind sie auch nicht problematisch für die Gesellschaft.
Es heisst, Leute, die symptomatisch sind, kommen das gratis über. Andere müssen 59 Franken zahlen. Wie sieht eigentlich die Rechnung aus in der Apotheke bei diesen Tests?
Ja, es ist die 57.50 Franken, die wir jetzt am Bund verrechnen über die Krankenkasse. Wenn wir so eine Person testen, die nachher negativ ist, dann geht die Rechnung so knapp auf. Wenn wir jemanden positiv testen und mit dem nachher noch ausführlich über seine Isolation sprechen und was er für Massnahmen muss ergreifen, dann geht die Rechnung absolut nicht auf, weil da hat man ab und zu ein 10-20-minütiges Gespräch nachträglich, wo man ja dann will vorwiegend telefonisch führen. Das rechnet sich dann mit 57 Franken überhaupt nicht. Da muss der Bundesrat, müsste meines Erachtens reagieren.
Okay, danke vielmals. Aktueller Stand in Sachen Schnelltest von Lorenz Schmid. Auch Ihnen viel Erfolg, jetzt, wo das so richtig anläuft. Und natürlich bleiben Sie gesund.
Ja, danke vielmals. Ihnen ebenfalls. Gute Gesundheit.
Danke vielmals.
0842 01 01 01. Weitere Meinungen. Alessandro, guten Tag.
Hallo miteinander.
Hallo.
Ich habe nicht wirklich vor, jetzt, mich zu beklagen irgendwie über Corona-Massnahmen oder ähnliche Sachen. Nur zum vorweg sagen, ich bin auf deiner Seite, ich sehe es relativ ähnlich wie du in praktisch allem. Ich finde sogar, der Bundesrat hätte sollen noch viel weitergehen mit den Massnahmen. Was ich problematisch finde, und es ist ein bisschen emblematisch gewesen vorher, wo du mit dem Reto Brennwald telefoniert hast, und genau darum habe ich angerufen, ist, dass wir allgemein momentan dran sind, Kultur zu schaffen, ich nenne das immer vereinfacht, also wie ich das halt auch lese, eine Canceling Culture, wie ich das bisher nur aus den USA gekannt habe. Der Grund, wieso, das ist ja wahrscheinlich als Beispiel, ein Donald Trump wieder und wieder und wieder so starken Zuspruch bekommt, ist, weil es die Linke nicht schafft, macht es einfach mal einfach, die Leute irgendeine Art Diskussion und Diskurs wieder reinbringen und sie davon zu überzeugen, dass ihre Seite eigentlich die bessere wäre. Nein, wenn sich jemand zu einem gewissen Thema auf eine gewisse Art äussert, wird er niedergeschrauen, gibt es Shitstorms, passieren Sachen, wo sich Leute noch mehr und noch mehr und noch mehr ausgeschlossen fühlen. Und ich sehe genau das Ähnliche jetzt da mit Leuten, die schon nur ein paar kritische Fragen stellen. Und wie gesagt, ich wollte es nochmal sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der die kritischen Fragen stellt. Ich finde es aber erstaunlich, wie jetzt auch vorher wieder ein Reto Brennwald zum Beispiel übers Maul gefahren worden ist, beziehungsweise ich habe den Film selber geschaut, unerhört, und ich finde auch, dass er komplett in eine Richtung tendiert. Trotzdem ist es spannend, zwei, drei Sachen, was dort gesagt werden. Zum Beispiel, dass eine Medienlandschaft gemäß mehreren Publizistikprofessoren momentan in eine Richtung tendieren, wo sensationalisiert wird. Ich weiß nicht, ob das ein richtiges Wort ist, aber auch gleichzeitig natürlich extrem fest Leute in eine Ecke gedrängt werden, wo das vielleicht gar nicht sind. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil Leute würden eventuell, wenn bessere Erklärungen, auch von einem Bundesrat, ich glaube, das ist vor etwa zwei Wochen diskutiert worden, wieso den Bundesrat nicht genauer informieren, wieso dass es einen Unterschied macht, wenn sich nur 50 Leute treffen, anstatt 100 Leute und so weiter. Ich glaube, dort muss viel mehr der Diskurs stattfinden und viel, viel weniger einfach ich sage jetzt mal, ein Label an Leute hergeklebt werden, eben der berühmte Covid-Idiot und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist extrem wichtig, weil wir müssen alle zusammen durch die Krise durchkommen. Und was momentan passiert, auch wenn wir besser geworden sind, ist immer noch, dass sich beide Seiten gegenseitig beleidigen. Und ich glaube einfach nicht, dass das einen Mehrwert bringt.
Danke vielmals, Alessandro. Also dazu muss ich vielleicht noch sagen, ich bin ihm nicht übers Maul gefahren, ich habe ihn eigentlich reden lassen und habe ihm ein Podium gegeben. Und genau das war eigentlich seine These gewesen. Man wird nicht gehört. Sein Film heisst ja Unerhört, was eigentlich heisst Ungehört. Und seine Hauptzeugen waren der Peter Stadler und der Herr Vernazza aus St. Gallen, wo so Outlier sind auf wissenschaftlichem Bereich, wo Tausende von Einträgen im Internet, wo sie können auftreten. Darum die These, dass man die nicht anbringt und nicht anlässt, finde ich falsch und ist eigentlich wieder leid. Andererseits, Cancel Culture gibt es auf beiden Seiten. Und ich habe erwähnt, wie Shitstorms eben auf beiden Seiten stattfinden. Und das darf nicht passieren. Und darum machen wir jetzt eben Open Microphone. Oder? Jeder kann da reden und seine Sache sagen. Und auf die Art und Weise kann dann auch jeder Einzelne seine Meinung sich selber bilden.
Wie gesagt, ich bin bei dir. Ich finde es gut, dass du die Plattform auch gegeben hast. Ich weiß auch nicht, das Bauchgefühl kommt mir vielleicht, ist mir ein bisschen anders übergekommen. Mir ist vorgekommen, dass mehrmals, wenn er angefangen hat, von Fakten zu reden, sind die Fakten diskreditiert worden. Muss aber auch sagen, und darum eben, ich bin bei dir, die Quellen in seinen Filmen sind sehr, sehr einseitig gewesen. Aber ich meine, wenn du fragst, wieso ist er auf die Bühne gegangen? Ich glaube, wenn du hörst, was er auf dieser Bühne gesagt hat, ist, dass es eher darum gegangen ist, dass er sich aufgeregt hat, dass man keine kritischen Fragen mehr stellen darf.
Und von dem ja, aber als Journalist geht man nicht, als Journalist geht man bei einer Demo, wo ganz klar in eine Richtung ist, geht man nicht auf die Bühne. Das geht einfach nicht. Dann verlässt man eigentlich die Rolle, die man haben sollte und diskreditiert und kann als Journalist eigentlich gar nicht mehr auftreten. Das geht meiner Meinung gar nicht. Und er hat seine Meinung dazu können sagen. Und ich glaube, es ist ihm heute wirklich nicht mehr ganz so wohl. Er hat gesagt, spontanen Entscheid und so weiter. Ja. Also, es ist ja keine geplante Aktion gewesen. Ich glaube, dort hat er einfach die Grenzen überschritten. Und über das haben wir können reden. Und darum keine Cancel Culture da bei Radio 1.
Okay.
Danke vielmals, Alessandro.
Das Telefon, Alessandro.
Danke.
Ja. 0842 01 01 01, unsere Telefonnummer zum Mitdiskutieren. Wer haben wir da dran? Der Charlie. Guten Tag.
Ja, hoi zusammen.
Charlie,
salut. Frage, und zwar, das Argument mit den Flüchtlingen aus Katar habe ich nicht so gut gefunden. Es war schwierig, ich glaube, wir können nicht auf den Flüchtlingen oder den Bundesrat oder allen Ausländern joken. Und was ich eigentlich will sagen, ist wegen der Frau vom Fahrstuhl mit den drei Herren, die die Maske.
Ja.
Vielleicht.
Tina.
Das ist noch ein guter Tipp. Wenn du eine Maske dabei hast, noch eine Sperrmaske, eine zweite oder eine dritte, und die diesen Leuten gibst, kommst du auch die Faust nicht in die Fresse rüber.
Die kommst du auch so nicht über. Okay, das Klima ist ein bisschen aufgeheizt. Also nur schon Schlötterling will man auch nicht hören. Von einer Faust ins Gesicht, ich glaube, müssen wir ja gar nicht reden.
Nein, aber wenn du eine Maske, ich habe es so, ich habe eine zusätzliche Maske dabei und laufe auf die Person zu und gib einer und zum Teil kommst du ein Lächeln über. Wie sie hat gesagt, sie hat Angst vor Schlägen. Aber sie hat doch noch drei Masken, das ist quasi mir alle, ich schicke ihr die drei Masken und dann kommt sie am Lift sehr gut weg, sage ich.
Charlie, deine Methode finde ich grossartig. Maske geben und auf ein Lächeln hoffen. Danke vielmals für deine Meinung.
Danke. Ciao, Charlie, da haben wir Isabel in der Leitung. Guten Tag, Isabel.
Oh.
Hallo, guten Tag. Ich wollte nur ganz schnell etwas Kleines sagen. Ich habe ein ganz kleines Kaffee und muss sagen, wir probieren alles, was wir können, dass unsere Kunden zu jedem Zeitpunkt eigentlich keinen Kontakt mit anderen Personen. Nur wenn ich muss sagen, meine Tochter kommt und ich zeige mir die Bilder in der SBB, wo die Leute keine Distanz haben, nichts untereinander, teilweise keine Maske. Und uns hängt man aus als Gastronomen, das ist abartig. Also ich habe die letzte Woche wirklich noch teilweise 2 Essen gehabt, 3 Essen. Also irgendwo durch, muss ich sagen, trifft es uns enorm hart. Obwohl wir alles machen für unsere Kunden.
Ich verstehe dich, absolut, Isabel. Also, in Deutschland sind ja die Restaurants zu, in Frankreich auch, obwohl sie viel tiefere Zahlen haben, auch Gastronomen in der Schweiz, wie Michel Pecla haben gesagt, es wäre viel besser, man würde sagen, zumachen und dann einen Neuanfang starten. Was meinst du da dazu?
Auf jeden Fall würde ich auch, denken, so, weil auch mit Takeaway, die Leute haben sogar Angst, in etwas hineinzukommen und zu sagen, oh, nein, es könnte sein und ich laufe jemandem entgegen. Aber man geht ja auch nicht rum, man tut auch Tanksäulen, langst auch Tanksäulen an, um zu tanken. Du nimmst auch eine Lifttür und. Also ich denke einfach irgendwo durch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für alle Gastro-Wirte, die es gibt in der Schweiz, sind wahnsinnig arme Sieche momentan. Weil sie haben alles Konzept gemacht, sie haben Geld in die Hand genommen, sie haben alles zusammen gemacht und die Leute, wenn natürlich irgendjemand sagt, könnt nicht mehr in das Restaurant essen, dann muss ich sagen, danke vielmals. Also, mehr kann ich gar nicht mehr dazu sagen. Also,
es gibt ja Restaurants, am Samstag bin ich durch die Stadt gelaufen und habe gesehen, die haben zum Teil so Zelt aufgemacht oder so einfach Stühle und Bänke raus. Das ist bei dir nicht möglich?
Es ist so, ich habe ganz ein kleines herzliches Kaffee, so im Schobi schick, so ein bisschen der Schober-like. Und bei mir ist es halt einfach klein und wenn ich vorne durch mein Haus auch noch etwas herstelle, finde ich, macht es den ganzen Charme kaputt. Also,
aha, okay.
Es würde mir eben weh machen, wenn dann doch dann auch noch so etwas steht. Und es ist einfach, ich finde einfach, ich nehme auch 14 Leute rein, mehr gibt es nicht. Aber ich mache einfach mit dem, aber sie haben sogar Angst, wirklich mit 3-4 Leuten einen Kaffee zu trinken. Und das ist einfach schade. Also, mir tut es einfach weh. Also,
das kann ich nachvollziehen, das tut mir leid für dich und ich finde auch deine Einstellung, die du hast, dieser ganzen Geschichte gegenüber, einerseits willst du ja die Leute schützen, andererseits andere schützen sich nicht im öffentlichen Verkehr etc. Das zeigt einfach, es ist ein bisschen, was soll ich sagen, auf der Kippe, was da passiert und wenn wir schauen, wie dann die Zahlen sich entwickeln. Danke vielmals Isabel und bleib gesund, gell?
Danke.
Einen schönen Tag, wünsche ich euch noch.
Danke. Merci vielmals Isabel, ciao. Einen schönen Tag.
Radio 1 Talk Radio. Diskutieren Sie mit auf 0842 01 01 01.
Ja, Roger, jetzt haben wir eine kleinere Gastronomin hier zu Gast gehabt, einen Radio 1-Hörer, der damit diskutiert hat. Jetzt gehen wir zum Hans-Ulrich Lehmann. Er ist Gastronom ein bisschen grösser. Ihm gehört die Samsung Hall und er hat das Riverside in Glattfeld. Er ist ein Hotel und hat verschiedene Restaurants dort. Guten Tag, Herr Lehmann.
Guten Tag miteinander.
Grüezi Herr Lehmann, Sie sind als Maskenkritiker an die Öffentlichkeit treten. Können Sie ein zusammenfassen, was Ihre Meinung ist?
Wieso als Maskenkritiker? Wie können wir das?
Ja,
zum Beispiel hat es ja Newsletter gegeben vom Riverside, wo der nach Klarheit distanziert von der Maske.
Ja, klar. Ja, das ist ja so. Tatsächlich sind Masken etwas, wo wir uns einfach nicht gewöhnt sind. Maske schreckt ab, Maske macht Angst. Einbrecher, Räuber, Plünderer tragen Masken. Ich bin mir nicht gewöhnt, eine Maske zu tragen. Also ich will mein Gesicht zeigen und das Gegenüber soll gesehen werden, als ich bin. Darum, Maske, wenn sie noch schützen würde, dann hätte ich nichts dagegen. Aber die Evidenz vom Schützen im OP ist ja sicher so. Aber eine Maske, die man von außen anlegt, wird wahrscheinlich nicht viel nützen. Und wenn ich sehe, dass überall dort, wo die Masken zuerst eingeführt worden sind, also in der Westschweiz, ich denke Spanien, die ganz grossen Hotspots sind heute. Und wieso das? Das lässt auch Fragen offen, die für mich noch nicht geklärt sind.
Aber Herr Lehmann, Sie haben gesagt, wie kommen Sie darauf, dass ich Sie als Maskenkritiker bezeichne? Haben mich also versucht, die Defensive zu bringen. Dann haben wir es Ihnen dargelegt, dass Sie das öffentlich gesagt haben und halten dann eine Rede gegen Masken. Was ist denn das für eine Haltung, Herr Lehmann?
Gar nicht. Sie haben offensichtlich in dem Fall meinen Brustlauf gelesen. Ja, selbstverständlich. Ich stehe zu meiner Haltung. Und ich finde es ein Blödsinn, wenn man von Alltagsmasken redet zum Beispiel. Masken darf nicht Alltag sein. Und das ist auch meine persönliche Meinung. Und zu der stehe ich.
Wieso? Sie sind ja SVPler und haben ja, glaube ich, dort auch noch eine Karriere machen. Ist, glaube ich, nicht ganz so rausgekommen, wie sie es gedacht haben. Aber immerhin, Nathalie Ricker ist mittlerweile Regierungsrätin, prominente SVPler aus dem Kanton Zürich. Und sie ist ganz klar für härtere Massnahmen. Ebenfalls der Herr Schnegg, er ist auch SVPler, ganz hart für Massnahmen. Und darum frage ich mich, ich habe auch ein Interview gehabt mit dem Tommy Matten, der gesagt hat, ja, die müssen sich jetzt um die Leute kümmern, wir machen Politik. Wird man erst irgendwie verantwortungsvoll wie der SVP, wenn man Verantwortung muss tragen?
Nein, das Ganze hat sicher nichts mit dem zu tun. Aber man darf ja diesbezüglich eine andere Meinung haben, wie der SVP. Masken haben ja nichts mit der SVP zu tun.
Ja, offenbar doch, eben, weil Frau Rickli entgegen ihrer Fraktion als Regierungsrätin, als Gesundheitsdirektorin, wo sie die Verantwortung hat, das will durchziehen. Das müsste sie doch ein bisschen stutzig machen.
Nein, machen wir nicht stutzig. Mich macht viel mehr stutzig, wenn bei mir die Leute mit einer Maske ins Restaurant laufen und dann sitzen sie ab und ziehen die Masken ab. Das ist eine reine Heuchelei, so eine Massnahme. Also offensichtlich nützt sie das gleich nicht. Draussen hat man die Masken an, wo man keine Leute begegnet. Und wenn man ins Restaurant reinkommt und absitzt, zeigt sie eben Masken ab. Aber es ist jetzt eben mal so, wird bei uns auch so gemacht.
Aber ja, aber im Restaurant muss man sie abziehen, sonst kann man ja nicht konsumieren. Das ist ja logisch, da müssen wir das Restaurant zumachen.
Darum ist ja
also
so.
Sie sind der Meinung, man muss alles schliessen? Sie meinen, man muss alles schliessen?
Nein, im Gegenteil. Im Gegenteil, ich habe vorhin gesagt, ich höre das Autoradio heisst, aber ich höre jetzt mal los jetzt schnell. Und wenn ich sehe, dass er sieht, permanent nur Zahlen ohne Relation in Null stellen, dann ist es einfach unverantwortlich. Weil man die
Welche Zahlen?
Ansteckungszahlen. Die müssen Sie in Relation sehen zu dem, wie viel das Sie getestet haben. Wenn Sie 100.000 getestet, dann können Sie 30.000 Angesteckte pro Tag nachweisen. Das ist doch gar kein Problem.
Gut, aber Herr Lehmann, ich wollte mit Ihnen über das nicht im Detail diskutieren. Ja, Sie hätten vielleicht müssen den Herr Professor Sachs hören vom Universitätsspital, der sagt, wir haben 70 Tote pro Tag, das wird noch ansteigen. Und klar, Testraten sind aufgegangen, aber Positivitätsraten sind bei 25%. Und mehrere Spitäler, auch bei Bülach, bei Ihnen in der Gegend, sind alle Intensivplätze belegt, Herr Lehmann. Also, das ist das Connection.
Nein, das stimmt. Das stimmt doch einfach nicht. Im Moment haben wir immer noch Intensivplätze. Das stimmt doch einfach nicht. Das ist auch eine Behauptung.
Wieso behauptet Sie das Gegenteil? Wenn ich die Zahlen steht im Tagesanzeiger auf Seite 1, Limmatal, Weid, Bülach, bereits alle beleidigt. Der Herr Professor Sachs sagt, jawohl, wir müssen von anderen Spitälern übernehmen, weil zum Teil die beleidigt sind. Und dann kommen Sie und sagen einfach, das stimmt nicht, Herr Lehmann. Das ist doch einfach unseriös.
Nein, das ist nicht unseriös. Unseriös ist, dass man einfach Zahlen in die Welt setzt, ohne in Relation zu setzen. Das ist unseriös, Herr Schawinski. Wir sind übrigens Tutsis, aber das weißt du wahrscheinlich gar nicht mehr.
Hans-Ul, ich bin mit so vielen Leuten duzen. Jawohl. Okay, also machen wir wieder auf Sie, damit wir ein bisschen... Nein, ist gut. Ist schon gut. Aber sag mal, du bist jetzt... Ja, ist gut. Nein, eben, es geht ja nicht nur um Meinung, es geht um Fakten, Hans-Ul. Aber jetzt noch mal etwas anderes. Ich verstehe aus wirtschaftlicher Sicht, dass das für dich ein riesen Problem ist. Du hast erst vor relativ kurzer Zeit die Samsung-Hallen aufgemacht. Eine unglaubliche Investition. Eine Bereicherung von der Region Zürich. Klar. Wie sieht jetzt die wirtschaftliche Situation aus?
Dramatisch natürlich, oder? Wir sind komplett zu. Wir können gar nichts mehr machen. Wir sind komplett zu. Und, wir sind
Was bedeutet Zürich. Das? Also haben Sie dann noch Angestellte dort, die ihr müsst zahlen oder sind die alle jetzt schon entlassen worden?
Nein, wir haben nicht einen Mitarbeiter entlassen. Wir haben alle in der Kurzarbeit im Moment noch 30 Leute in der Kurzarbeit und etwa 150 Teilzeitangestellte, die auch in der Kurzarbeit sind, wo sofern wir dann können in Kurzarbeit tun. Und wir können im Prinzip nichts mehr machen, ist absolut zu. Keine Veranstaltung. Und das tut weh, das ist klar. Aber nicht nur das.
Das verstehe ich absolut.
Ich darf etwas fragen. Was ist denn das Ziel? Ich frage mich immer, das Ziel von all diesen Massnahmen. Was ist denn das Ziel? Wir kommen, du sagst vorher, 50 ist das Ziel, oder? Das wäre eigentlich der Grenzwert, den
wir so ist definiert gewesen, ja. So ist definiert gewesen.
Das ist auch ein willkürlicher Wert. Aber wir bringen das Virus nicht weg. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben.
Gut, aber wir können nicht mit diesen hohen Zahlen können wir nicht leben. Wir haben immer gesagt, die Spitäler kommen an Kapazitätsgrenzen.
Ja,
das ist von den Corona-Kritikern immer weggeschoben worden. Und jetzt sind wir dann praktisch so weit. Aber jetzt, wenn wir jetzt nochmal beim Wirtschaftlichen bleiben.
Ja.
Es sieht ja so aus, es wird ja längere Zeit wahrscheinlich keine Lockerungen mehr geben. Was bedeutet das für dich? Was, als Geschäftsmann?
Ja, letztendlich Konkurs. Was sollst du machen? Letztendlich musst du einen Konkurs wenden, wenn du
kannst. Wieso Konkurs? Also ich meine, du hast jetzt einfach eine Halle, die Straße täten. Ich nehme an, das meiste ist selbst finanziert, wenn nicht alles. Also wo sind denn deine grossen Kosten?
Ja, die Infrastrukturkosten durch eine Halle, oder du die Halle füllst oder nicht, die Stromkosten, die Wartungskosten, da laufen so viele Fixkosten hindurch.
Aber ihr habt doch keine Stromkosten mehr, wenn alles zu ist.
Ich meine, die Lüftungen müssen genau gleich laufen. Die Halle muss genau
okay. Unterhalten sein. Aber das kann es nicht sein. Wegen der Lüftung wird man nicht Konkurs gehen. Ernsthaft?
Nein, das ist ja so. Das ist ein massiver Kostenblock. Ich verliere einen sechsstelligen Betrag pro Monat.
Gut. Und wie tut dir das? Weil du giltst als sehr, sehr reicher Mann. Hast du sogar Sachen können leisten. Teure Hobby wie der EHC Kloten und andere Spielereien und so. Also, so schnell Konkurs wirst du nicht gehen. Wie der Donald Trump, der 6-mal Konkurs gegangen ist und noch Präsident geworden ist.
Ich habe nichts mit Donald Trump zu tun. Aber das ist ein grosser Betrag. Das ist für dich gleich groß wie für mich. Und den muss ich alltag stemmen und jeden Monat. Und die Frage ist, wie lange will er noch stemmen? Das ist ganz einfach. Und irgendwann kommst
du. Aber was wenn glaubst du, ist bei dir Matthäus am letzten? Wie weit ist der Horizont jetzt? Zum Beispiel bei der Samsung-Halle?
Das kann ich nicht sagen. Wenn die Politik endlich von der planlosen Testerei wegkommt und nur noch einfach die vulnerablen Persönlichkeiten will schützen und sagen, dort müssen wir unsere alle Kraft einsetzen und sonst wieder zum Alltag übergehen. Wir können doch nicht so Angst haben vor dem Tod, dass wir nicht mehr leben.
Hans-Uli, ich habe es heute schon mal zitiert, der deutsche Gesundheitsminister Jens Spahn sagt, in Deutschland sind 30-40% von der Bevölkerung, eben nicht nur die Älteren, sondern die Leute mit Vorerkrankungen, sind in der Risikogruppe. Sind also in dem Sprachgebrauch, der da aufgekommen ist, von Herrn Berse und von dir übernommen wurde, ist vulnerable Personen. Ja. Müssen wir die alle wegsperren?
Nein. Aber nochmal, wir reden nur von diesen Covid-Leuten. In Deutschland, wenn du gerade Deutschland erwähnt hast, in Deutschland sterben alle Jahr 100.000 Leute an einer Blutvergiftung. Wir reden nie über Blutvergiftungen. Das kannst du nachschauen. Aber über Covid-19, wo mittlerweile in Deutschland knapp 10.000 gestorben sind, über das redet man den ganzen Tag. Das ist doch ein Verhältnisblödsinn.
Aber ich weiss jetzt nicht, die Zahl kann ich jetzt nicht einschätzen mit dem Blutvergiftung. Aber es ist natürlich ganz etwas anderes, wenn man sich selber irgendwie falsch verhalten hat und Sachen falsch macht oder einfach angesteckt wird, wenn man ins Tram geht.
Das ist sicher so. Aber es ist ein Zettel, der Covid stirbt im Verhältnis zur Blutvergiftung.
Und wir also Blutvergiftung ist jetzt neu. Bis jetzt hat es nicht mehr mit Grippe geheißen. Aber okay,
Kannst du etwas anderes nehmen? Es spielt gar keine Rolle. Es sterben
doch alle spielt Tage Rolle.
X Leute, oder? Sterben
Alltag 3000 Leute. Aber jetzt nochmal, die Intensivstationen in Genf, aber auch bald in Zürich, völlig beleidigt sind und dass man vielleicht dann bald mal zu einer Triage muss übergehen, wen man kann noch behandeln kann, nicht? Was sagst du da dazu?
Ja,
das ist bei Blutvergiftungen nicht der Fall.
Nein, ja, das ist ja gut, jetzt sterben die Leute auch, das spielt keine Rolle. Es wäre tragisch und, los nochmal, ich habe doch nichts dagegen. Hände waschen, Abstand halten, sich verantwortlich umgeht. Selbstverständlich, das mache ich ja selber auch. Aber wir können das Virus nicht ausrotten, wenn wir meinen, wir können das Virus im Griff haben, wir können es im Griff haben.
Trägst du Masken, Hans-Uli?
Wie?
Trägst du Masken?
Ja,
trägst du selber Maske? Ah, du nimmst sie.
Ich trage Maske nicht, und ich muss, selbstverständlich. Ich bin allein in meinem Büro, da muss ich keine Maske anlegen in mir.
Das ist richtig. Mache ich zuhause auch nicht. Ich wollte nur hören, weil eben deine Geschichten auf deiner Homepage sind in die ganz andere Richtung gegangen. Aber danke vielmals und Hans-Uli. Ja, mal dort hast du eben da die grosse Suada losgelassen, wie blöde Maskenpflicht
ist. Das ist legitim, oder? Kannst du die Frage stellen?
Genau, aber selber nimmst du. Das finde ich gescheit. Mindestens das finde ich gescheit. Danke vielmals und alles Gute und bleib gesund, Hans-Uli.
Ja.
Gut, tschüss.
Ciao, Roger.
Ciao.
Wunderbar, gehen wir weiter zum Radio 1-Hörer Peter. Peter, guten Tag.
Guten Tag miteinander.
Hallo, ja, Peter.
Peter, hallo. Was bewegt dich?
Also mich bewegt allem voran der Widerspruch. Wir leben ja sonst schon in einer widersprüchlichen Welt und jetzt während Corona wird das noch viel mehr offensichtlich. Meine Pathologielehrerin die hat gesagt, Kernaussage, Medizin ist keine exakte Wissenschaft. Und wenn man alleine das einmal sich eingestehen würde, auch vom BAG, und sagen, wir wissen eigentlich noch gar nicht so viel. Wir treffen jetzt die Massnahmen, die sind adäquat, mit Abstand halten, Masken tragen, Hygiene. Und trotzdem gibt es die Widersprüche. Am Anfang wird Schweden fast best auf ihrem Weg. Und siehe da, ein halbes Jahr später sagt man, der schwedische Weg wäre an und für sich adäquat gewesen.
Auch sagen einige, andere sagen, 6'000 genau. Tote sprechen dagegen. Oder?
Genau, das ist korrekt. Die 6'000 Tote hat es wahrscheinlich gegeben in einer Grippeepidemie vorher.
Was ich will, nein, die hat es nicht gegeben. In den Nachbarländern hat es ein Fünftel bis ein Neuntel so viele Tote gegeben. Einfach nur als Zwischenbemerkung, bitte.
Nein, ja, ich sage nur, eben, Schweden wird zum Teil jetzt, sie haben Fehler gemacht in Altersheim, in der Pflegeheim, okay, das ist tragisch. Aber was ich vermisse, ist, dass man Widersprüche auch mal benennt und irgendwo dazu steht, hey, wir wissen noch gar nicht so genau, wohin wird der Weg gehen. Konkretes Beispiel, unsere Tochter ist im Moment in Quarantäne, weil sie letzte Woche Kontakt, einen sehr engen Kontakt gehabt zu einer Freundin, zu der gleichen Flasche ausgetrunken und so weiter. Die Freundin ist am Samstag positiv getestet worden. Und ich setze es in Relation, positiv getestet ist lediglich, ja, infiziert mit dem Coronavirus, muss noch kein Symptom haben und so weiter. Und dann läutet man im Kanton an, liest auf der kantonalen Seite, beziehungsweise der Arzt sagt dann, nein, es hat keinen Einfluss auf die, die mit ihren Nähern Kontakt gehabt haben, zwei Tage vorher. Gehe ich auf die BAG-Seite, läute ich sogar am BAG an, heisst, wohl, sie muss in Quarantäne. Und das verwirrt mich und ich komme aus dem medizinischen Beruf ursprünglich und muss sagen, okay, ich bin jetzt nicht der, der Panik macht, aber trotzdem merke ich, es tauchen laufend Widersprüche auf. Und da würde ich erwarten von einer Regierung, hey, klare Haltung und wir ziehen etwas auch mal durch.
Aber das ja, bist du dem vorgegangen, was hast du deiner Tochter empfohlen, was sie jetzt machen in dieser Situation?
Also, wir haben sie ins Zimmer da. Wir haben ihr ein WC zugewiesen, wir versorgen sie jetzt im Zimmer und schauen, macht sie Symptome oder nicht. Ich habe das gemacht, was ich auf der BAG-Seite nachlesen kann und wo ich auch noch telefonisch mich rückversichern kann. Im Vorfeld, ich rede von den Widersprüchen im Vorfeld, ein Arzt, der das sagt, ein Testzentrum, wo die Freundin war und ich lese auf der kantonalen Seite und muss sagen, ja, was gilt denn jetzt?
Ich also, du hast das beispielhaft gemacht, Peter. Ja, ich glaube, ja, klar, da ist natürlich noch ein Chaos. Und die einen haben den Informationsstand von vorgestern und die anderen von heute. Und da sind zum Teil Grenzfälle auch, eben gerade mit Ansteckungen. Und es wäre schön, wenn sich da alle irgendwie auf etwas könnten einigen könnten. Und das ist nicht der Fall. Und ich würde sagen, im Zweifelsfall hast du das Richtige gemacht. Im Zweifelsfall ist es richtig, dass sie in Quarantäne ist. Nicht, weil sie vielleicht dann symptomatisch wird, aber sie könnte dich anstecken.
Ja, ganz genau. Nein, von dem her ist alles korrekt. Ich sage nur, Widersprüche tauchen dann auf, wenn du damit konfrontiert wirst. Und abgesehen, ich bin kein ängstlicher Mensch, aber ich merke trotzdem, ah, hoppla, jetzt könnten wir es im Haus haben. Es passiert emotional enorm viel dann. Eben, es hat dann mit Angst zu. Und wenn dann noch Widersprüche auftauchen, dann vergrößert das die Unsicherheit. Im Umfeld, in der Familie, im Beziehungsgeflecht. Und das finde ich tragisch, dass man dort nicht kann sagen, okay, hey, wir wissen tatsächlich nicht in der Tiefe, was ist mit dem Corona los und wo ist die Vergleichbarkeit mit der Grippeepidemie oder Pandemie von der vergangenen, was vor Jahrzehnten gegeben hat. Das ist alles in Ordnung, man kann es noch nicht einordnen. Aber dazu soll man doch wie einmal stehen.
Genau, und dann muss man aber sagen, man weiss immer mehr und eigentlich die negativen Auswirkungen haben sich leider in den meisten Fällen bestätigt. Und die, die gesagt haben, es geht vorbei, oder it's magic, like nothing else, wie der Donald Trump gesagt hat, it's gonna be over at Easter und so weiter. Das ist alles Humbug gewesen, sondern die Nachlässigkeit, so wie wir es gesehen haben im Sommer, die haben zu einer katastrophalen Situation in der Schweiz vor allem geführt, die uns alle auf eine Art und Weise noch sprachlos lässt. Das ist so. Aber danke vielmals, Peter. Sehr ein wichtiger Input gewesen und alles wird gut und bleib gesund, gell?
Ja, danke,
Rief. Danke, Peter. Danke, merci. Schönen Tag. Dann steht ja die Wintersaison vor der Tür und da machen sich sicher die touristischen Regionen auch ein bisschen Gedanken. Wir haben den Gemeindepräsidenten von St. Moritz in der Leitung, den Christian Joltjenny. Sali Christian, guten Tag.
Guten Morgen miteinander.
Christian, ich muss mit dir über etwas anderes reden, nämlich über dein Superspreader-Event in Zürich. Ein Drittligas. Wo noch in den guten Zeiten, wo man gemeint hat, haben wir gehabt, dort ist man ganz eng gesessen, kaum Maske. Ich weiss, die Drittligasse ist eng. Dann auch noch Premiere 4 in der Bodega. Und das ist ein kleiner Superspreader-Event. Es sind ältere Leute, die meisten haben keine Maske angehabt.
Erstens mal, es war kein Superspreader-Event. Es war abgenommen von allen Ämtern. Drittens habe ich keine Lust, mit dir jetzt darüber zu reden, weil wir wollen über die Wintersaison reden. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, ich will auch noch über das reden, weil ja. Donald Trump hat auch so Rallyes gemacht. Mittlerweile weiss man, gemäss einer Studie von Stanford, 30'000 Ansteckungen, 700 Tote. Und ich will dich einfach nur noch ganz kurz fragen, ich weiss, das ist unangenehm für dich.
Das ist überhaupt
hast du dort nicht hier und da ein unangenehmes Gefühl gehabt? Du hast es durchziehen, du bist Veranstalter, hast ein wirtschaftliches Risiko gehabt?
Wir haben es überhaupt nicht durchziehen. Erstens, die Situation war völlig andere. Im Sommer hat sich das Ganze entspannt. Das Ganze mit der Stadt besprochen, wir haben es mit dem Kanton besprochen, der Mario Fehr ist mit allen Kollegen vom Gesundheitsamt dort gehockt, wir sind verrissen gewesen, wir haben eine Bestuhlung gehabt, die zwar eng war, aber es war bei weitem nicht so eng gewesen wie früher. Die Leute haben Vertrauen gehabt, weil es verrissen gewesen ist und jetzt kommt das Allerwichtigste und natürlich geht man mit grossem Respekt an so ein Ding an, wir haben keinen einzigen Fall gehabt. Ja?
Das wissen wir nicht, weil die meisten Fälle kann man nicht nachvollziehen und dann sagt man, man hat keinen gehabt. Man hat einfach dann solche Veranstaltungen später dann verboten. Ich wollte das einfach nur noch kurz ansprechen. Und jetzt reden wir über das, was du am liebsten redest, über die wunderbare Wintersaison, die euch bevorsteht. Was erwartest du, Christian?
Ich weiss nicht, ob die wunderbar ist. Das wissen wir eben alles noch nicht. Das weiss kein Mensch. Und es ist auch völlig richtig, dass es...
Wie sind die Bestellungen?
Es ist... Ja, im Moment ist einfach, Bestellungen sind sehr mässig, weil die Leute haben genau eben Respekt, weil sie nicht wissen, was ist in einem Monat, was ist in zwei Monaten. Sie denken offenbar, was interessant ist, viele denken offenbar reservieren und jetzt kommt es aber nicht anzahlen. Und das ist ein typisches Verhalten vom Menschen.
Okay.
Kann man noch zurücktreten, vielleicht im letzten Moment. Ich glaube, viele hoffen auf Kurzfristigkeit, dass jetzt mit dem den neuen Massnahmen es wieder zusammengeht und dass man vielleicht dann trotzdem noch eine halbwegs vernünftige Ferien verbringen kann. Aber so wirklich wissen, tun wir das erst irgendwo so Mitte Dezember, Anfang Weihnachten.
Du weisst es immer darauf hin, eben, St. Moritz ist mehr als Skifahren, aber trotzdem, Skifahren steht noch im Zentrum. Und jetzt habe ich gelesen, ich glaube von Arosa, welche Zahl der Leute in der Kabine auf 50% beschränken. Das tut mich aber viel. 50%, sonst wieder reingemostet wie blöd. Und mit 50% ist immer noch viel. Wie ist es bei euch?
Da sind sich jeden Tag neue Gedanken machen. Ich finde 50% auch viel. Aber eben nochmal, du hast es eigentlich schon gesagt, bei uns fährt ein Drittel höchstens benutzt Bergbahnen. Also etwa 33-35% sind es. Das heisst, die anderen zwei Drittel, die vergnügen sich offenbar irgendwie auch anders. Im Moment haben die mehr Glück, die eben auch noch andere Sachen können anbieten können, wo man kann viel langlaufen, wo man kann raus Schneewanderungen machen, einfach vorausgehen. Das mit dem Donderli-Zeugs ist im Moment das grösste Problem. Das ist völlig indiskutabel und für das muss man entweder eine Lösung finden oder es wird mal ein Winter, wo es halt noch weniger Ski gefahren wird. Da muss man einfach gnadenlos der Realität in die Augen schauen.
Ja, aber wie ist die Realität? Sind denn die Bahnen jetzt schon offen?
Nein, die Bahnen sind, die Avrezza ist offen im Moment, dort gilt Maskenpflicht wie überall, die wird auch eingehalten, man zieht das auch durch. Die anderen, die meisten Bahnen, Covaci und Coviglia, gehen dann erst im Dezember auf. Und dann wird man das müssen vor Ort anschauen, wie das aussieht.
Und welche Rolle spielt da der Gemeindepräsident in der Entscheidfindung, wie man
der
das handeln?
Der Gemeindepräsident spielt die Rolle, dass er im Herr Schawinski am Montagmorgen Auskunft dazu gibt, weil er ist allerhöchstens Vertreter nachher. Bei diesen Bergbahnen ist er zwar Vertreter von der Gemeinde im Verwaltungsrat, aber wir sind selber nicht Betreiber von der Bahnen. Am Schluss müssen das Bahnen selber entscheiden, was sie machen. Nur wir sind verpflichtet, am Schluss uns an die gültigen Vorgaben zu halten und dass wir die auch durchsetzen. Mehr eigentlich nicht. Aber ich glaube da ganz fest, dass sich eigentlich das irgendwo auch selber wird regeln, weil ich habe den Verdacht, dass der Mensch oder die Schneesportler genug intelligent werden sie oder sich dreimal überlegen, wie, wenn sie das Jahr Schnee oder Skisport machen und wenn das absolutes Desaster ist, dann wird kein Mensch das machen. Das glaube ich, das tut sich ein bisschen wahrscheinlich einfach selber regulieren.
Kannst du selber Skifahren übrigens?
Ich gehe selbstverständlich selber auch Skifahren und ich werde es auch kontrollieren. Und was der Vorteil ist, es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man da raufkommt. Wir haben noch einen uralten Zweiersessel zum Beispiel am Soufrettehang. Da kann man durch alle Villen durchfahren. Das ist so
aber
Schöne,
wie alt? Aber so uralt gibt es ja fast nie. Das ist also für Sie mit von St. Moritz. Das ist ja fast, müsste unter Heimatschutz gestellt werden.
Da fährst du Lukas Müllermann durchs Pool durch mit dem Lift. Das ist genial. Ich habe immer gesagt, man muss den eigentlich lassen. Da
aber
du
kein so Komfort, null Komfort, was man heute eigentlich
nein,
doch will.
Entschleunigung. Entschleunigung heisst das Stichwort. Und das ist etwas Besseres, kann uns gar nicht passieren, so ein alter Lift, wo nur zwei Leute drauf können. Also was willst du noch mehr? Also eigentlich sind wir glücklich.
Ja gut, also der Christian Jodt, jene, der wirklich die Chance hat und Möglichkeit hat und das einmal nutzt, alles ins Positive zu bringen, gratuliere dir und wichtigste auch dir, Christian, bleib gesund, gell?
Das wünsche ich auch, einen schönen Tag, alles Gute.
Danke vielmals, ja, tschüss, ciao. Ciao.
Okay. Der Gemeindepräsident von St. Moritz, Christian Jodt, jene, und das war vom heutigen Talk Radio. Was für eine Sendung.
Ja, unglaublich. Es hat angefangen mit dem Professor Hugo Sachs von der Uni Zürich, der sagt, es wird wahrscheinlich jetzt noch viel schlimmer werden. Eine Sache tot, die, wir haben bereits schon 70 pro Tag, wir haben den Reto Brennwald gehabt, der den Film gemacht hat, unerhört. Wir haben den Lorenz Schmid gehabt von der Apotheke. Wir haben aber auch gehabt den Claudio Zuccolini, der gejubelt hat über seine grossen Auftritte im Sommer. Der Hans-Uli Lehmann, er ist Besitzer von Samsung. Und viele Hörer auch, die sich sehr was soll ich sagen, eloquent eingebracht haben in die Sendung und viele neue Aspekte gebracht haben. Und darum sagen wir machen weiter Talk Radio, auch zu dem Thema, aber wir wissen noch nicht wann. Wenn sich die Situation entwickelt in die eine oder andere Richtung, dann sind wir natürlich wieder da.
Danke vielmals euch für zuzuhören, Roger Schawinski da, um mitdiskutieren und da der Talkmaster sein. Und jetzt geht es gleich weiter mit den News. Punkt 12 und der Radio 1 Redaktion.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.